SRF 1.
Regionaljournal Aargau Solothurn. Die heftigen Gewitter in der Nacht haben einer jungen Frau das Leben gekostet. Die Steigerung ist das Trinkwasser nicht mehr brauchbar. Die Aargauische Gebäudeversicherung hat letztes Jahr über 15 Millionen Franken Gewinn gemacht. Trotzdem sind die Aussichten nicht rosig. Die Aargauer Regierung will das Baugesetz jetzt doch nicht mehr ändern. Asylunterkünfte bewilligen tun weiterhin Gemeinden. Und Strohhüte, seltene Röhrlihürde aus dem Aargau. Der Kurt Wiesmer beherrscht das besondere Handwerk. Der Häckliger ist unser Freitagsgast. Das Wetter in der Nacht und am Samstag auch mal Regen und Gewitter, gegen oben trocken mit 16 Grad. Am Mikrofon Christian Büchli. Zuerst gerade zu den regionalen Nachrichten und die hat Maurice Velati.
Das Unwetter letzte Nacht hat die Aargauer Feuerwehr stundenlang auf Trab gehalten. Sie mussten gegen 150 Mal ausrücken, zum Kellerleerpumpen oder strassenfreien Räumen. Total sind 23 Feuerwehren im Einsatz gewesen. Am schlimmsten hat es Sulz bei Laufenburg getroffen. Da ist eine 32-jährige Frau im Dorfbach vertrunken. Der Sulzer Bach, sonst eher harmlos, hat sich plötzlich in einen reissenden Fluss verwandelt und ein Auto weggespült, erklärt Bernhard Graser, der Sprecher der Kantonspolizei Aargau.
Unter unklaren Umständen ist das Auto von der Strasse gespült worden, zumindest in dem wirklich der Fluss innen gestanden. Anwohner haben das sofort bemerkt, haben Hilfe geleistet, haben mit einem Seil probiert, die beiden Personen zu bergen. Das ist dem im Fall vom Mann auch gelungen. Leider ist die Hilfe zu spät gekommen für die Frau, die ist in der Zwischenzeit von dem Autodach gespült worden. Man hat dann eine grössere Suchaktion ausgelöst und erst etwa über eine Stunde später hat man sie dann mehrere hundert Meter weiter unten leider tot aufgefunden.
Auch getroffen hat es Gemeinde Tägerig im Freiamt. Dort darf man das Wasser ab dem Hahn bis mindestens am Montag nicht mehr trinken. Grund ist, dass verdrecktes Quellwasser ins Reservoir gekommen ist. Der Kanton Solothurn übrigens ist von dem Unwetter nicht betroffen gewesen. Wir haben keine einzige Meldung bekommen, heisst es bei der Kantonspolizei dort auf Anfrage. Das AKW Güsken investiert 180 Millionen Franken und rüstet auf. Zum Beispiel gibt es neue Generatoren. Man macht das ab morgen, ab dann läuft nämlich auch die Jahresrevision vom AKW. Mit der Modernisierung kann man nachher mehr Strom produzieren, zu Güsken. Die Jahresrevision dauert wegen dieser zusätzlichen Arbeit so lange wie noch nie, 60 Tage lang nämlich. Morgen Morgen testet man die Ventil beim AKW Güsken und lässt für das auch Dampf ab. Das gehört und sieht man dann auch in der Region. Bei der Autobahneinfahrt Rotrist hat es gestern Nachmittag einen schweren Unfall gegeben auf der Baustelle. Ein Bagger ist seitlich umgekippt und in eine Grube runtergefallen. Zwei Arbeiter sind schwer verletzt ins Spital gekommen. Mit dem Bagger hat man eigentlich Beton in die Grube runtergelassen. Warum das er gekippt ist, das weiss die Polizei noch nicht. Stau heute am Mittag, nach dem Mittag auf der Autobahn A1 bei Önsingen in Richtung Zürich. Drei Autos sind dort ineinander und das hinterste hat angefangen zu brennen. Wieso, dass es brennt hat, weiss man nicht, teilt die Solothurner Kantonspolizei mit. Die Feuerwehr von Önsingen hat den Brand dann rasch können löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden ist aber mehrere 10'000 Franken und der Verkehr hat längere Zeit nur über einen Pannenstreifen können fahren. Wegen dem hat es eben Stau gegeben.
Und so geht's weiter in unserer Sendung. Die Aargauer Regierung lenkt ein, sie greift doch nicht in die Autonomie der Gemeinden ein. Und Strohhüte aus einem 200 Jahre alten Bauernhaus zu Häcklingen. Zuerst aber nochmal zum Thema Wetter und Unwetter. Für die Hausbesitzer im Kanton Aargau war letztes Jahr ein ruhigeres Jahr gewesen. Es hat weniger gehagelt, weniger Keller überschwemmt und weniger häufig brennt als im Jahr vorher. Die Schäden sind dreimal kleiner gewesen. So richtig freuen tut sich die Aargauische Gebäudeversicherung darüber, aber nicht. Der Beitrag von Mario Gutknecht und dem Roman Portmann.
Grundsätzlich ist die Aargauische Gebäudeversicherung mit dem letzten Jahr zufrieden. Die Versicherung hat einen Gewinn von 15 Millionen Franken gemacht, das nach einem Verlust von 35 Millionen ein Jahr vorher. Ein Grund für das gute Ergebnis ist, dass es weniger Schäden gegeben hat als noch im Rekordjahr 2011. Allerdings hat auch der letzte Sommer viel gekostet, sagt Christina Trollia von der Aargauischen Gebäudeversicherung.
Das heisst, wir haben dann alleine am 1. Juli einen Gewitterzug gehabt, der für etwa 2700 Schäden gesorgt hat. Über die ganze Zeit mit noch den anderen Sommer, Hagelzügen und Gewitterzügen haben wir rund 3500 Schadenmeldungen drin gehabt, mit einer Schadensumme von etwa 11,5 Millionen Franken.
Auch wenn die Unwetter im letzten Jahr viel weniger Schäden angerichtet haben als noch ein Jahr vorher, gäbe es einen langjährigen Trend, der negativ sei, erklärt Christina Trollia.
Sie werden nicht in der Anzahl zunehmen. Sie werden wahrscheinlich weniger häufig auftreten. Aber wenn sie auftreten, dann haben wir einfach gerade irrsinnig grosse Schäden. Das hat man jetzt auch in der letzten Zeit auch in anderen Kantonen beobachten können, dass es weniger Ereignisse gibt. Aber wenn sie kommen, dann sind sie massiv.
Dass man mit den Prämien nicht rauf muss, nimmt die Aargauische Gebäudeversicherung die Hausbesitzer in Pflicht. Wenn neue Unwetter schon ein paar Mal Schäden angerichtet haben, muss der Hausbesitzer etwas unternehmen, dass das nicht nochmal passieren kann.
Es könnte bedeuten, dass jemand, der neben dem Bach wohnt und der Bach immer wieder überschwemmt und zu Schäden führt, dass man dort zum Beispiel verlangt, dass man ein Schutzmäuerli baut oder dass man eine Lichtschachterhöhung macht, dass das Wasser nicht mehr ins Gebäude eindringen kann.
Macht das ein Hausbesitzer nicht und nachher passiert etwas, dann tut die Gebäudeversicherung nicht mehr den ganzen Schaden zahlen.
Wegen einem recht guten Ergebnis im letzten Jahr steigen die Prämien von der Aargauischen Gebäudeversicherung vorläufig nicht. Die Aargauer Regierung krebs zurück. Sie will das Baugesetz jetzt doch nicht ändern. Eigentlich hätte die Regierung selber Baubewilligungen geben statt Gemeinden, vor allem bei speziellen Bauten, wie Asylunterkünfte oder Windpark zum Beispiel. Parteien, Verbände und Gemeinden haben sich aber gewehrt. Ja, vom neuen Baudirektor Stefan Attiger wollen wissen, wie heftig die Reaktionen von Gemeinden, Parteien und Verbänden gewesen sind.
Man kann sagen, dass grossmehrheitlich natürlich die Rückmeldungen negativ gewesen sind. Und wenn man eine Vernehmlassung ernst nimmt, und das wollen wir ja auch zukünftig Vernehmlassungen ernst nehmen, wie auch die, dann muss man auf das auch reagieren und dementsprechend auch auf das eintreten. Es sind natürlich die meisten Vernehmlassungen insbesondere negativ, weil es als so ein bisschen Schritt in die Autonomie oder in die Beschränkung von der Autonomie von der Gemeinde vornimmt.
Stefan Attiger, als Nachfolger vom ehemaligen Baudirektor Peter Beiler, haben Sie jetzt sozusagen als erstes müssen mit dem Vorhaben zurückkrebsen. Ärgert Sie das ein bisschen?
Nein, das ärgert mich nicht, weil die Vernehmlassungen möchte ich ernst nehmen, jetzt und auch in der Zukunft, im Guten wie im Schlechten. Da ist jetzt das Resultat so eindeutig gewesen, dass man muss sagen, einerseits sind die Rückmeldungen klar, die Gemeinden wollen das nicht. Wir haben auch einen Haufen Rückmeldungen, wo die Gemeinden sagen, wir wollen in dieser Verantwortung sein und wollen die Verantwortung auch wahrnehmen. Auch da tun wir natürlich die Replik gemacht auf die Gemeinde und hoffen, dass das dann auch so gemacht wird. Ich muss aber auch sagen, dass das grossmehrheitlich heute schon so ist.
Jetzt für den Kanton ist es ja nicht ganz einfach. Also man hätte gerne bei grösseren Bauvorhaben eben wie eine Asylunterkunft oder einen Windpark die Baubewilligung selber erteilt. Das geht jetzt weiterhin nicht. Wie geht es denn jetzt weiter mit, sagen wir, geplanten Grossunterkünften in Gemeinden? Weil der Widerstand wird ja nicht abnehmen.
Nein, und das ist vielleicht auch ein bisschen der Fokus jetzt in der Diskussion. Wir haben vor allem um die Asylunterkünfte diskutiert. Das war ein Aspekt von dieser Revision. Aber da merkt man, es sind im Moment natürlich sehr viele Emotionen drin. So oder anders, ob man jetzt die Teilrevision gemacht hätte oder nicht, wir sind auf Zusammenarbeit mit den Gemeinden angewiesen. Und wir hoffen, dass wir auch zukünftig Lösungen finden, zusammen mit den Gemeinden. Und nochmal, eine Grossmehrheit arbeiten die Gemeinden da sehr gut mit, sind kooperativ. An einigen wenigen Orten natürlich die Steine im Weg ein bisschen grösser, aber dementsprechend geht es jetzt weiter wie in der Vergangenheit.
Sie sagen, Zusammenarbeit mit den Gemeinden ist gut. Manchmal hapert es ja eben gerade jetzt bei Asylunterkünften nicht unbedingt an der Zusammenarbeit, sondern auch an der Bevölkerung, die sich wird. Also wie realistisch gesehen sind Sie jetzt vom Baudepartement her, dass man mal so eine grosse Unterkunft für Asylbewerber kann bauen bei uns im Aargau?
Man hat einerseits die Bevölkerung muss ernst nehmen, andererseits natürlich auch Gemeindebehörden, die nachher dementsprechend stellvertretend für die Bevölkerung dort sind. Das wird nach wie vor sehr, sehr schwierig sein, aber wir sind überzeugt, dass es geeignete Standorte gibt und dass man dort auch Lösungen findet und dass man dort natürlich auch auf der Kommunikationsebene muss dementsprechend die Arbeit machen. Es wird emotional bleiben, es wird umstritten bleiben und trotzdem müssen wir den Weg weitergehen und bin überzeugt, dass es Standort wird geben.
sagt Stefan Altiger, Aargauer Regierungsrat und Baudirektor. Asylunterkünfte suchen tut das Aargauer Sozialdepartement. Die Standortsuche läuft. Erst gerade ist eine geplante Asylunterkunft in Koblenzbach ab, weil der Hausbesitzer das Gebäude nicht mehr verkaufen will. Er beherrscht ein altes Handwerk. Oder vielleicht sollte man eher sagen, eine alte Kunst. Der Kurt Wiesmer ist einer von den wenigen, der noch weiss, wie man Röhrlihüte knüpft. Also, wie man von Hand Strohhüte machen. Vielleicht ist der Kurt Wiesmer sogar der letzte Strohhutknüpfer der Schweiz. Daheim ist unser Freitagsgast Zäcklingen im Freiamt. Also dort, wo früher die Hochburg war vom Strohgewerbe. Der Stefan Ulrich hat den Kurt Wiesmer Zäcklingen besucht in seiner winzigen Werkstatt in einem 200 Jahre alten Bauernhaus.
Kurt Wiesmer, wir sind hier in Ihrer Werkstatt. Eng ist es hier, ein Haufen Regal hat es. Auf diesen Regal hat es Holzsachen. Können Sie mir kurz erklären, was das ist auf diesen Regal?
Das sind Holzformen, vor allem die Kopfformen. Für jeden Hut braucht es eine Holzform. Und das hat Form hat und Grösse. Von da sind die Holzformen hier.
Und auf diese Holzformen rauf kommt dann Stroh, das brauchen Sie zum Vormachen vom Hut?
Jawohl, der Stroh wird auf der Holzform geflochten oder bei dem jetzt hier draufgeknöpft.
Sie sitzen hier am Fenster, es ist dunkel in dem Haus, es ist ein altes Bauernhaus. Sie sitzen hier am Fenster, Sie brauchen natürlich Tageslicht, um arbeiten können.
Ja, das ist ideal hier am Fenster zu, da geht es gut zum Arbeiten, ja.
Ich stelle mir also so vor, dass vor 200 Jahren, wo die Leute eben noch viel Heimarbeit gemacht haben in diesem Bereich, dass das ähnlich war. In diesen Bauernhäusern, Land auf, Land ab im Freiamt, hat man ähnlich gearbeitet wie Sie jetzt hier noch.
Ja, kann man vorstellen, dass es ähnlich war, ja. Es haben viele in der Heimarbeit gearbeitet, manchmal die ganze Familie, so die Strohsachen gemacht, geflochten oder geknöpft. Ja, das war sicher ähnlich wie heute noch, ja.
Eben, Sie sitzen jetzt hier am Fenster. Kurt Wiesmer, vor sich haben Sie eine Einrichtung, wo eben so ein Holzkopf drauf gespannt ist. Ich sehe Fäden, ich sehe eben auch Stroh. Können Sie mir kurz erklären, was jetzt hier genau vor sich geht?
Ja, ich habe jetzt hier den Holzkopf in diesem Böckchen. Da kann ich den Kopf drin drehen und arbeiten daran. Das ist jetzt schon angefangen, der Kopf ist aber gemacht. Jetzt bin ich auf der Seitenwand, da wird jetzt einfach mit den Fäden den Strohhalm rundum immer angeknöpft. Und so wird der Kuh grösser, der Kuhkopf.
Was ist das Rohmaterial, das Sie jetzt brauchen, um hier so einen Röhrlihut zu machen?
Das hier ist jetzt Weizenstroh. Also ich brauche zweierlei. Das eine ist eben der Weizen und dann noch Roggenstroh.
Woher haben Sie denn das Material?
Also das Weizenstroh, das kaufe ich so zu, das ist ein bleiches Weizenstroh, das gleiche wird man auch gebraucht für Strohstellen und so. Und das Roggenstroh, das tue ich mir selber schneiden auf dem Feld, auf den Bauern, die noch Roggen haben. Das ist zwar auch viel selten, aber es gibt es bei dir noch. Tue ich das selber schneiden und dann selber trocknen und bleichen.
Also wirklich ein Produkt, das von A bis Z hier in der Region entsteht?
Ja, der Roggenhut, ja.
Jetzt eben haben wir hier einzelne Röhrli, also das Stroh. Wie machen Sie denn das, dass das alles zusammenhält und nachher eine feste Form daraus ergibt?
Das mache ich mit den Fäden. Das ist ein relativ starker Faden. Da habe ich auch gewachsen. Da hat der Knopf besser. Da tue ich die Röhrli zusammenknöpfen. Also immer, also vorherige Herrenknöpfe mit den Fäden. Und das tut die ganze Sache zusammenheben. Und da das Holzkopf drunter ist, so geht es in Form. Und so in dieser Form bleibt er dann auch.
Also man tut den Hut knüpfen. Sie sind Hutknüpfer.
Ja, dem sagt man knüpfen, ja. Mit den Fäden tun wir immer die Sache zusammenknüpfen. Das ist eigentlich das Wichtigste, die Fäden, dass sie so die Sache zusammenheben, ja.
Das ist etwas, was keine Maschine könnte machen?
Nein, weil das sind alles nur, das ist ein kurzer Strohhalm relativ. Das muss man, jeden Strohhalm muss man die Hand nicht zuerst anschauen, wie er ist und was nicht schön rausschneiden. Das könnte kaum eine Maschine machen, ja.
Kurt, weiss man, wie viele Knöpfe braucht es denn für einen durchschnittlichen Hut und wie lange haben Sie, bis der Hut fertig ist?
Ich habe es mal ausgerechnet, es braucht ca. 2700 Knöpfe für einen Hut. Das ist je nachdem noch Grösse, ein bisschen weniger. Und zum Arbeiten habe ich bei guten Tagen so einen Hut.
Wie sind Sie denn zum Hutknüpfer geworden eigentlich?
Also ich habe eigentlich Hutmacher gelernt, habe dort aber dann vor allem Filzüge gemacht. Und die genähten Stroh heute schon auch. Und den Röhrlihut, den habe ich so nebenbei mal probiert zu machen. Zuerst quasi als Hobby. Bin dann etwa ein Strohmuseum die alten Hüte anschauen, so als Vorlage. Und habe dann selber Holzformen gemacht und mal anfangen zu knöpfen. Und so bin ich langsam auch in die Sache gekommen.
Warum haben Sie sich überhaupt für Hüte interessiert? Ist das in der Familie gelegen?
Nein, das nicht. Nein, die Familie hat nicht immer etwas mit den Hüten zu tun gehabt, eigentlich. Nein, es hat sich wahrscheinlich einfach so gegeben, weil eben hier im Dorf eine Hutfabrik war. Und das, ja, das so bin ich dort mal dazugekommen.
Also Ihre Familie hatte mit Hüten nichts am Hut gehabt und Sie haben dann das entdeckt, das Material Stroh. Wie sind denn so die Experimente, die ersten Experimente rausgekommen bei den Birner Strohhüten?
Die ersten sind noch nicht so klein schön gewesen, nein. Zuerst habe ich nur kleine gemacht, so Babyhütchen habe ich gemacht. Einfach zum Probieren mal, zum mit dem Material zu arbeiten. Und dann habe ich noch in den, ja, die Grossen angefangen. Und die ersten sind schon noch nicht ganz so schön gewesen, aber mit der Zeit ist man schon ein bisschen reingekommen und ist immer ein bisschen besser geworden.
Sie haben sich das selber müssen beibringen. Hat es denn in der Zeit, wo Sie das angefangen haben, wann war das ungefähr gewesen?
Vor etwa 25 Jahren, muss man jetzt ausrechnen, ob es war. Ende 80er Jahre, so etwa nach.
Dann haben Sie wieder angefangen mit diesen Strohhüten, vor allem der Röhrlihut. Ist es denn zu dem Zeitpunkt völlig ausgestorben gewesen? Es hat gar niemand gegeben, der Ihnen das noch hätte beibringen
können? Es war, glaube ich, schon noch einer gewesen. Ich habe mich gehört von einem Stutz, als Lundkofen oder so. Aber ich habe das selber nicht gekannt. Aber ob der Todsmann noch geschafft hat, das weiß ich nicht so genau. Und das, ja, es hat schon geheißen, das macht es fast niemand mehr oder das macht es immer. Und das war auch interessant gewesen, eben, um das anfangen, um wieder machen.
Kann man von dem leben?
Ja, vom Knöpfen selber nicht. Ich mache auch die Knete noch, ich mache etwa noch die Trachtenhütte und so. Einfach, wenn man alles zusammennimmt, so geht es schon, ja.
In Ihrem Laden, wo wir vorher gesehen sind, habe ich ganz verschiedene Hüte gesehen. Sind das Modelle, die Sie selber entwerfen? Oder gibt es da auch alte Vorlagen, die Sie sozusagen wieder machen?
Es gibt beides. Es gibt natürlich traditionelle Formen, wie der Ganotti, einfach der gerade Kopf, gerade Rand. Da gibt es Formen wie Zylinder oder Melone, das sind traditionelle Formen, die man macht. Aber ich mache auch eigene Formen, so eigene Kreationen. Vor allem bei den Damenhütten mache ich die Formen selber und tue selber etwas Neues probieren. So, dass ich auch eine Kollektion habe von Damen- und Herrenhütten.
Kurt Wiesmer, früher hat das einfach dazugehört. Männer und Frauen, die haben einfach Hüte angehabt, wenn man in der Öffentlichkeit war. Dann ist das verschwunden. Wer trägt denn heutzutage ihre Hüte noch oder wieder?
Es sind eigentlich verschiedene Leute, quer durch. Aber meistens ist schon, sagen wir, der Röhrlihut für einen speziellen Anlass, für ein Fest oder irgendeinen speziellen Anlass hat man den ja. Es ist ja schon immer so ein Alltagshut, wie früher mal war. Oder die genähte Hut, erinnert man noch. Ein Alltagshut ist der, was einfach braucht auch als Sonnenschutz. Ja, also braucht es schon auch die Hütte.
Kurt Wiesmer, jetzt gehen wir mal in andere Teile über von Ihrer Werkstatt. Da tun Sie eben heute Knöpfe am Fenster zu, aber da haben Sie offenbar noch die Näherei, stimmt das?
Ja, das ist so. Da haben wir die Nähmaschine. Jetzt müssen wir das Strohgeflecht nähen, um die genähten Hüte zu machen.
Die Maschine hier, die sieht aus, wie wenn man sie könnte ins Museum stellen könnte.
Das sind spezielle Hutnähmaschinen. Die sind eigentlich nur gemacht für das. Die kann man für etwas anderes gar nicht brauchen. Das sind vielleicht etwa 100-jährig oder so. Die habe ich alle Okkasionen bekommen.
Also hier tun Sie nicht Röhrli verarbeiten, sondern?
Hier ist ein Strohgeflecht. Das wird zuerst geflochten mit Strohhalmen.
Machen Sie denn das auch selber oder kaufen Sie das ein?
Ich mache etwas schon selber, so vor allem so ein Handwerkermärkte, wo man etwas arbeitet, da tue ich selber ein bisschen flechten und dann nähen. Aber was man sonst meistens braucht, das kaufe ich so fertig ein. Früher ist das hier hauptsächlich in der Freimarbe gemacht worden, geflecht. Und heute wird das importiert von Asien, hauptsächlich.
Kurt Wiesmer, wir haben jetzt hier das Band, jetzt muss man das irgendwie in die Maschine einspannen und dann bin ich gespannt, was da dabei rauskommt. Da wird jetzt also das Strohband zusammengenäht, fortlaufend, zu einer Form, die nachher einen Hut ergibt.
Jawohl, ja.
Jetzt ist aber obendran noch offen. Da kommt dann noch ein Teil drauf, wo der Hut zumacht.
Ja, ich habe jetzt auf der Seite angefangen, das wäre jetzt auf den Randeinsatz. Das wäre jetzt der Kopfeinsatz. Und jetzt wird sie Rand rausgehen, jetzt muss ich hier den Kopf flipfen. Und jetzt geht es hier in den Rand raus.
Ja, man sieht schon deutlich, der Hut nimmt jetzt eine Form an. Wie viel Meter Strohgeflecht tun Sie jetzt hier für einen Hut verarbeiten?
Ja, das ist je nach Größe und Randbreite. So etwa um die 30 Meter braucht es von einem Hut.
Aber das geht bedeutend schneller als der Röhrli-Hut. Also da sind Sie wie schnell fertig mit dem Hut?
Je nach gut, wie gut das läuft, vielleicht 20, 25 Minuten nehmen selber. Nachher wird der Hut dann noch auf die Holzform mit dem Dampfbügeleisen, dass er die Form richtig bekommt. Das ist eigentlich schon schneller, ja.
Kurt Wiesmer, sind Sie jetzt einer von der letzten Strohhutmacher in der Schweiz oder eher wieder einer von der ersten, die ein neues Handwerk beleben?
Also es hat schon noch andere rum. Zum Beispiel die Riese macht auch Strohhüte oder die Freiämter-Kollektion. Und da hat schon noch andere, so vereinzelt, die ja, zum Teil als Hobby etwas machen. Aber ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, ja, so von der alten Garde, kann man sagen. Und ja, von da, ja, ich arbeite jetzt manches Jahr auf dem Beruf und eben jetzt schon hier zu tun gehabt, eigentlich.
Aber wenn es eine alte Garde gibt, gibt es auch eine neue Garde. Haben Sie das Gefühl, es gibt eine Art wie eine Renaissance vom Strohhut, dass das Bewusstsein wieder da ist? Es ist etwas Spezielles, es ist etwas aus dem Aargau, speziell aus dem Freiamt, das wieder eine grössere Nachfrage da ist, die dann auch wieder Produzenten nach sich zieht?
Ja, ich glaube es schon, ja. Es gibt auch immer Junge, die, sagen wir, Modistin lehren. Die machen da zum Teil dann auch Strohhüte.
Aber eben Strohhüte, man kann es nähen, man kann es aus Röhrli machen wie Sie. Und da sind Sie wirklich der Einzige, der das offenbar noch kann. Sie haben keine Familie, kein Nachkommen, wo Sie das Handwerk weitergeben könnten. Stirbt das dann wieder aus mit Ihnen, wenn Sie es mal nicht mehr machen können? Oder haben Sie eine Möglichkeit, das weiterzugeben?
Ja, das weiss ich jetzt noch nicht. Ich sollte es dann noch ein paar Jahre machen und dann schauen wir dann weiter. Vielleicht gibt es mal jemanden, der Interesse hat an dieser Sache und da will etwas machen, aber das weiss man jetzt noch nicht.
Sagt Kurt Wiesmer aus dem Freiamt, einer der letzten Strohhutknüpfer der Schweiz. Im Internet können Sie seine Werkstatt schauen und die Haufen Strohhüte. Die Bildergalerie gibt es auf srf.ch unter News und den Aargau Solothurn. Und am Sonntag geht übrigens das Wolle neue Strohmuseum auf. Das zeigt, wie gross und wichtig die Strohindustrie früher im Freiamt war.
Oberhalb Sarnen rutscht der Boden und darum ist es als Notstandsgebiet ausgerufen worden. Notstand heisst in dem Fall nicht, dass Leib und Leben gefährdet sind. Notstand heisst zum Beispiel, dass man ohne Bewilligung roden kann. Und was sonst noch, sagen wir. Die Ritschulz Bern ist doch der Hort von Linksautonomen, lauter Musikdealer und vermummten Randalierer. Und die Frühlingsmesse Bea ist doch der Ort von Kühen, Kühlschränken, Örgeli-Musik und Dächlikappen. Und jetzt ist die Ritschulz an der Bea zu Gast. Geht das? Fragen wir. Die Welschen gelten hier in der Deutschschweiz als eher die, die nicht zu viel werken und dafür zünftig abberölen. Da passt es, dass das Kantonsparlament von der Waadt blau macht, weil es nicht mehr zu tun hat. Nur sind die nicht faul, die arbeiten viel effizienter und strenger als manchen anderen Rat. Mit dem Klischee vom arbeitsscheuen Roman räumen wir auf. Morgen Mittag in der Sendung Regional Diagonal um 12 Uhr SRF 1.
Unterdessen ist es 5:05, das Thema von heute im Überblick. Die heftigen Gewitter in der Nacht haben im Aargau ein Todesopfer gefordert. Eine junge Frau ist zu Sulz bei Laufenburg in einem Bach vertrunken. Rund 23 Feuerwehren mussten im Kanton ausrücken, total 150 Mal. Die Stägerung ist nach dem Gewitter das Trinkwasser dreckig. Bis Anfang nächste Woche darf man es nicht trinken. Die Aargauer Regierung will das Baugesetz jetzt doch nicht ändern. Eigentlich hat sie Baubewilligungen selber geben, bei speziellen Bauten wie Asylunterkünfte oder Windpark zum Beispiel. Parteien, Verbände und Gemeinden haben sich aber heftig gewehrt, darum zieht die Regierung das jetzt zurück. Die Gemeinden, die die Bewilligungen heute geben, finden, dass sie zu fest in die Autonomie eingreifen. Die Regierung wiederum verlangt von den Gemeinden jetzt gute Zusammenarbeit. Die Aargauische Gebäudeversicherung hat letztes Jahr über 15 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das auch darum, weil es weniger Feuer- und Unwetterschäden gegeben hat als im Jahr vorher. Dazu hat die Versicherung mehr Prämien eingenommen, total 72 Millionen Franken. Die Freude ist aber nicht riesig. Die Gebäudeversicherung erwartet künftig weniger, aber dafür heftige Unwetter. Und die Wetteraussichten hat Christine Jutz von SRF Meteo.
Am Abend gibt's noch Platzregen und lokal auch einmal ein Gewitter. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf rund 8 Grad. Am Samstag ist es dann zuerst noch bewölkt und auch stellenweise nass. Am Nachmittag wird es dann ein bisschen freundlicher. Es gibt nämlich ein Gemisch von vielen Quellwolken, lokalem Platzregen oder Gewitter, aber auch ein paar Sonnenstrahlen. Gegen den Abend gehen dann die Wolken langsam zusammen und dann ist es dann auch meistens trocken. Morgen gibt es in der ganzen Region um die 16 Grad, sei es jetzt zu Zofingen, zu Biberist, zu Rheinfelden oder zu Seis. Auf dem Weissenstein steigen die Temperaturen auf 10 Grad. Auch am Sonntag kommen wir nicht ganz trocken durch den Tag, es gibt aber insgesamt mehr Sonne. Quellwolken kommen dann wieder im Laufe des Tages und am Nachmittag oder zu Abend kann es lokal auch einmal einen Regensprutz oder eben ein Gewitter geben. Auf Sonntag wird es aber wieder wärmer mit rund 19 Grad.
Regionaljournal Aargau Solothurn, Redaktion heute Roman Portmann, am Mikrofon Christian Büchli. Eine Übersicht über Themen aus der Region gibt es im Internet auf srf.ch oder via Plattform Twitter, unser Name hier SRF Aarau.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.